Jetzt werden als erstes in diesem Themenblock uns erstmal Eddie Köpf und Nils Weichert einen Überblick dazu geben, was Wikimedia in Deutschland so zum Thema Open Educational Resources macht und was deren ganzes Verständnis auch zum Thema OER ist und warum das wichtig ist. Ellie ist derzeit Projektmanagerin bei Wikimedia Deutschland mit den Schwerpunkten Bildung und Partizipation und Open Education. Und Nils Weichert ist Leiter des Bereichs Bildung. Bitte einen großen Applaus für beide.
Sehen wir die nochmal? Okay.
Hallo.
Zwei Personen, die den Slot von Wikimedia eröffnen mit einem bildungspolitischen Thema. Freie Lehr- und Lernmaterialien werden die nächsten 20 Minuten im Mittelpunkt stehen. Mein Name ist Nils Weichert. Ellie Köpf wurde auch schon vorgestellt. Wir werden versuchen, das Thema so ein bisschen einzuordnen in drei Schritten. Zum einen ist es uns wichtig, nochmal darzustellen, was ist denn für eine Veränderung in der Bildung, die da gerade passiert, um im Folgeschritt gemeinsam miteinander zu beleuchten, Bildungspolitik, was sind denn die neuen Anforderungen, vielleicht auch aus netzpolitischer Perspektive, und im Nachgang mal ganz konkret und praktisch zu schauen, was Wikimedia Deutschland macht im bildungspolitischen Bereich und wie unsere bildungspolitische Arbeit in diesem Jahr aussieht. Für den ersten Teil übergebe ich an Ellie, die euch den Shift in der Bildung ein ganzes Stück weit näher bringen möchte.
Ja, hallo nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute mit euch ein bisschen über Bildung sprechen zu dürfen. Es gibt ja nicht allzu viel zu dem Thema heute. Ich möchte gerne damit beginnen, nochmal zu verdeutlichen, dass der Shift in der Bildung aus meiner Sicht ein verändertes Lernen bedeutet. Um das nochmal genauer zu skizzieren, werde ich einmal kurz das Bildungssystem, so wie es sich derzeit darstellt, skizzieren und mich dabei am Beispiel Schule orientieren. Ja, das ist ein Bild, das kennen wir alle relativ gut, glaube ich, von früher oder aus aktueller Zeit. Der Blick in den Klassenraum, ich habe es mal genannt, Tatort-Klassenraum. In diesem Tatort passieren bestimmte Dinge, wenn man ihn sich näher anguckt. Zum einen ist es das Setting an sich, der Raum. Es gibt in meisten Fällen eine Tafel. Maximal gibt es in vielen Schulen einen Computerraum, der dann, so wie wir in der Praxis immer wieder feststellen, auch oftmals verschlossen ist, oder es ist die Technik, die entwickelt wurde, bevor das Internet entwickelt wurde. Was machen die Medien? Die Medien diskutieren derzeit auch immer wieder über die Frage, ob überhaupt Digital Devices in Schulen genutzt werden sollen. Das ist so der Rahmen des Settings außenrum. Dann ist der Lehrer vorne. Der Lehrer sieht sich im weitesten Sinne, beziehungsweise so wird es meines Erachtens in der Lehrerausbildung leider immer noch oft vermittelt, als Wissensträger anstelle als eines Wissensvermittlers. Dann gibt es den Lernenden. Der Lernenden sitzt auf diesen Stühlen, die wir hier auf dem Bild sehen, und ist so eine Art Trichter. Der kriegt Wissen, das als wichtig erachtet wird, vermittelt, und das läuft im besten Fall durch, bleibt im Idealfall sogar hängen oder sickert unten durch. Ja, wie sehen die Bildungsmaterialien aus, die damit einhergehen? Nils Weichert hat gerade eben schon gesagt, es geht auch um Open Educational Resources. Derzeit sind Bildungsmaterialien und Schulbücher leider, würde ich ganz stark sagen, und ich möchte auch sagen, nicht immer, aber doch in sehr vielen Fällen veraltet, nicht up to date. Sie sind oft offline, das heißt, das sind Schulbücher, die in den Klassenzimmern liegen, die Schüler zu ihrem Leidwesen meist auch noch selbst mit herumtragen müssen. Und es ist eine begrenzte Stückzahl, und dazu kommt nochmal eine begrenzte Zahl an Kopien, die angefertigt werden darf seitens des Lehrers. Wie sieht die Gesellschaft aus, die digitale, in der wir uns befinden? Das muss ich euch hier heute Abend nicht erzählen, aber besonders wichtig, und ich denke, das erlebt ihr wahrscheinlich jeden Tag, ohne groß darüber nachzudenken, in eurer eigenen Bildungspraxis, sind First Century Skills, wie man das beschreibt. Ich habe sie hier nochmal aufgepackt. Das sind kritisches Denken, kreatives Arbeiten und kreatives Denken, Collaboration und Kommunikation. Klingt relativ banal, wenn man das so liest, ist aber dann doch in der Bildungspraxis, so wie sie derzeit besteht, kaum oder nur sehr wenig vorhanden. Wenn man das hier sich mal überlegt, was das für die Bildung bedeuten könnte, wenn man versucht, das ein bisschen aneinander anzugleichen, kommt man meines Erachtens auf drei Punkte. Es geht um ein neues Lernen, das gemeinsam geschafft werden müsste. Und dazu, ich habe es vorhin skizziert, findet ein Shift statt von dem Was zum Wie. Das heißt, es geht vielmehr um Tools, es geht darum, Wissen zu finden, auffindbar zu machen, benutzbar zu machen und darum, der DIY-Hype ist ja auch außerhalb der Bildung sehr groß im Kommen und ich finde auch in der Bildung würde uns ein bisschen davon ganz gut tun, dieses Learning by Doing zu etablieren, den Lernenden stärker ins Zentrum zu rücken und die, mein Lieblingswort immer wieder, es ist kursiert leider schon sehr lange und ist noch kaum angekommen, Kultur des Teilens auch in die Bildungspraxis zu etablieren, vor allem was den Lehrenden angeht, der einfach in diesem Sinne auch ganz viel verstehen muss erstmal, das Teilen, was Positives ist. Da haben wir bei Wikimedia, verbringen wir sehr viel Zeit damit, Leuten das zu erklären. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet hoffentlich, so der Blick nach vorne, dass auch andere Bildungsressourcen benötigt werden, wenn wir davon ausgehen, dass sich Bildung verändern muss. Und diese Bildungsressourcen müssen dem Lehrenden das ermöglichen, was er tun soll. So ist immer meine Zusammenfassung dafür. Das heißt, sie müssen veränderbar, remixbar, verfügbar, abwandelbar sein. Und in diesem Sinne sind freie Bildungsmaterialien, Englisch Open Educational Resources, ein Ansatz, um dieses in der Praxis umzusetzen. Und ja, darin liegt die große Chance. Und was jetzt dieses ganze Bildungsding mit Netzpolitik zu tun hat, das erzählt euch Nils.
Ich glaube, die Antwort auf die Frage, was das mit Netzpolitik zu tun hat, ist sehr einfach. Bildungspolitik ist Netzpolitik. Ich weiß, der Vergleich wird recht inflationär gebraucht. Beschäftigungspolitik ist Netzpolitik. Medienpolitik, nur noch Netzpolitik. Am Ende auch Wirtschaftspolitik, Netzpolitik. Was ich aber ganz stark glaube, ist, dass das Themenfeld Bildung und damit auch das Politikfeld Bildung noch vor allen anderen oder zumindest vor vielen anderen Themenfeldern ein netzpolitisches Anliegen sein sollte. Gerade wenn wir Bildung im 21. Jahrhundert betrachten, dann scheinen genau dort alle Entwicklungen, aber auch die ganzen Kontroversen der global vernetzten digitalen Medientechnologien dort auf. Und das Schöne ist, man kann sie dort, oder das Charmante könnte man sagen, man kann sie dort auch relativ basal bearbeiten. An den Schülerinnen und Schülern, an den Studierenden, in der beruflichen Weiterbildung. All dort kommen wir an die ganzen Kontroversen, die uns beschäftigen. Also die netzkulturellen Kontroversen vom Datenschutz über die Informationsfreiheit bis hin zur Förderung freien Inhalte. Dort kommen wir ran. Dort kommen wir an die Zielgruppen ran. Dazu sind zwei Dinge notwendig aus meiner Perspektive. Das eine ist schon genannt worden. Ich denke, Bildungspolitik per se muss sich anpassen, muss sich an die Bedingungen des 21. Jahrhunderts anpassen. Auf der anderen Seite aber auch Netzpolitik. Hier ist es aus meiner Sicht sehr erforderlich, dass gerade Bildungsthemen wesentlich stärker in den Vordergrund gerückt werden, egal ob im schulischen, hochschulischen oder außerschulischen Bereich, dass wir dort gemeinsam miteinander arbeiten, dem mehr Sichtbarkeit zu geben. Die Bildungspolitik per se kann aus der Verkopplung mit Netzpolitik sehr viel ziehen. Ich habe es mal versucht, so in drei Schlagworte zu unterteilen. Bildungspolitik als Netzpolitik heißt aus meiner Perspektive, dass man wegkommt, einfach nur noch Bildung und Technik miteinander in Verbindung zu bringen und auch Bildung mit den Werkzeugen zu fokussieren, die ja im digitalen Zeitalter möglich sind. Mich erstaunt immer noch, wie viele Studien heutzutage verfasst werden, die zählen, wie viele Computer in der Schule oder wie viele Tablets im Klassenraum verwendet werden. Es wird gar keine integrative Perspektive eingenommen, und zwar die Bildung unter den Bedingungen des digitalen Zeitalters. Und wenn man genau diese Bedingungen des digitalen Zeitalters fokussiert, die Elli eben auch nannte, dann kommt man ganz zwangsläufig zu Lehr- und Lernmaterialien, die frei lizenziert sein müssen, zu Open Educational Resources. Nun stellt sich die Frage, wie ist es denn in Deutschland um diese OER, um die freien Lehr- und Lernmaterialien und auch um die freien Forschungsressourcen bestellt? Die Antwort ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ich würde sagen, auf der einen Seite wird das Innovationspotenzial von freien Lehr- und Lernmaterialien vielfach erkannt. Auf der anderen Seite bestehen Schwierigkeiten bei der Einführung im Bildungssystem. Das hat mehrere Gründe. Wenn man so in historischer Perspektive mal aufs Bildungssystem schaut, dann zeigt sich, wie wenig pädagogische Einsichten, wie wenig organisationale Konzepte am Ende auch wie wenig eigentlich eine technische Innovation eine Veränderung hervorrufen konnte. Das ist absolut schade, aber es macht deutlich, wie stark die ideologischen Machtverhältnisse sind, die diese außerordentliche Kontinuität überhaupt gewährleisten. Und wenn wir bei diesen Machtverhältnissen sind, dann wird auch deutlich, warum es so schwierig ist, freien Lehr- und Lernmaterialien das entsprechende Forum zu geben. Denn hier geht es um die Frage, wer erstellt denn eigentlich die Inhalte in den Schulbüchern, in den Arbeitsmaterialien? Und noch eine Stufe weiter, es geht eigentlich um die Frage, wer bezahlt das Ganze? Damit sind wir bei grundhaften Themen, die auch Wikimedia ins Zentrum seiner Arbeit gestellt hat. Zugangsgerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit. Niemandsland ist Deutschland allerdings nicht. Ich habe mal drei Beispiele angeführt, um so ein bisschen deutlich zu machen, wo stehen wir jetzt gerade, dass ihr so ein Gefühl bekommt, was sind für Initiativen. An erster Stelle wäre zu nennen, dass im Bundeshaushalt im vergangenen Jahr 2 Millionen Euro für die Förderung von OER zur Verfügung gestellt wurden. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die ersten Projekte gefördert. Eines davon stellen wir gleich noch in kurzer Form vor. Guter Anfang, allerdings ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man 2 Millionen im Gegensatz zu hunderten Millionen, die eigentlich in die Lehr- und Lernmaterialien der Schulbuchverlage fließen, gegeneinander setzt. Hier gibt es noch viel Spielraum, Spielraum auch für Veränderungen. Ein gutes Beispiel, was an zweiter Stelle steht, ist das Land Berlin. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft hat hier ein spannendes Projekt ins Leben gerufen, um freie Lehr- und Lernmaterialien an Schulen voranzutreiben, eine Plattform implementiert. Ich hoffe ganz stark, dass das Projekt Fahrt aufnimmt und die Lehrerinnen und Lehrer hier in Berlin sich daran beteiligen, die Materialien erstellen, sie unter eine freie Lizenz stellen und dann im Prinzip, dass das Projekt ein Stück weit auch ein Beispiel wird für andere Bundesländer. Das letzte ist die Technologiestiftung Berlin. Die steht hier nur exemplarisch für die Zivilgesellschaft, die eigentlich die Treiber des Themas momentan sind. Das muss man deutlich sagen. Als Grassroots-Bewegung sind es diejenigen, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass auch die Sichtbarkeit von freien Lehr- und Lernmaterialien gesteigert wird. Die TSB hat eine schöne Studie zu Potenzialen von Open Education, die Leonard Dobusch und sein Team verfasst haben, der nach uns sprechen wird. Hier bieten sich schöne Anknüpfungspunkte und auch die Potenziale werden deutlich. Lohnt sich reinzuschauen. Die Frage ist, warum zündet es nicht? Denn gute Ansätze gibt es, skaliert, naja, das ist bisher gerade eine schwierige Antwort. Ein Beispiel hatte ich schon genannt, das ist die außerordentliche Beständigkeit des Bildungssystems auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich natürlich auch der politische Betrieb geändert. Ich habe es hier in die simple Formel Expertinnenempfehlung plus Entscheider ist gleich politische Neuerung gebracht, die natürlich in der Form nicht mehr funktioniert. Erst recht nicht funktioniert, wenn wir einen Paradigmenwechsel, also eine neue Ordnungsidee in den Vordergrund stellen. Und freie Lehr- und Lernmaterialien sind so eine neue Ordnungsidee, denn es geht eigentlich um die Weiterführung des Projekts Aufhebung aller Bildungsrestriktionen. Wenn wir so einen Paradigmenwechsel oder so eine neue Ordnungsidee haben, dann stoßen wir im politischen Betrieb auf ein ganz komplexes Geflecht von Akteuren, Koalitionen, von auch Meinungen, wie ein Thema anzugehen ist. Und das macht es verdammt schwierig. Eine einfache Studie oder ein Ministergespräch reichen hier nicht aus, um eine Reform oder eine Änderung überhaupt umzusetzen. Wir bei Wikimedia Deutschland in unserer bildungspolitischen Arbeit, darum geht es jetzt im letzten Teil schwerpunktmäßig, versuchen uns mit dem Multiple-Stream-Ansatz im OER-Bereich so ein Stück weit vorzutasten. Mir hat der Ansatz als Politikwissenschaftler sehr geholfen, um Reformvorschläge auf ihren Erfolg hin zu überprüfen. Für unsere politische Praxis, unsere bildungspolitische Praxis heißt das, wir verkoppeln mehrere Ebenen des politischen Systems. Konzeptionalisiert wird so ein Strommodell. Das sind drei Ströme, ein Problemstrom, ein Politikstrom und ein Optionsstrom. Ich will gar nicht weit auf den theoretischen Ansatz eingehen. Der zeigt aber auch schön, wie die Netzmetapher eigentlich ins politische Doing eingeflossen ist, schon sehr, sehr weit. Im Kern geht es darum, drei Ströme zu verkoppeln, um ein Gelegenheitsfenster für eine politische Reform aufzustoßen. Und wie das ganze Projekt praktisch aussieht, darauf gehe ich jetzt kurz ein. Als erstes steht der Problemstrom. Da steht die Frage im Mittelpunkt, gelingt uns eigentlich eine Neudefinition des Sollzustandes? Klingt ganz einfach, ist verdammt schwer. Bildungssystem in seiner Komplexität, wir kommen jetzt mit der neuen Idee, freie Lehr- und Lernmaterialien. Wie schaffen wir es eigentlich, dafür zu sensibilisieren, dass es der richtige Weg ist? Klar, einfache Botschaften, eine starke Message, das muss im Vordergrund stehen. Wir sind in den letzten 2-3 Jahren den Weg über große europäische Konferenzen gegangen, die dazu stattgefunden haben und haben versucht, Agenda-Setting und Mobilisierung für dieses Thema zu betreiben. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Auf der anderen Seite reicht es nicht aus, dass wir einfach nur das Problem benennen. Die zweite Ebene ist auch wichtig. Der politische Prozess oder Politics, wie es hier steht. Hier haben wir ganz klar nochmal eine andere Ebene, das Problem auf der einen Seite. Aber jetzt muss es uns gelingen, auch Teilöffentlichkeiten zu erreichen, einen Meinungswandel in den Teilöffentlichkeiten. Das können Parteien sein, Interessenvertretungen, einzelne politische Akteure. Das alles muss in irgendeiner Form aufgegriffen werden. Und wir sind den Weg über ein politisches Bündnis gegangen, das Bündnis Freie Bildung. Ihr könnt es euch anschauen, auch die Positionspapiere und die Stellungnahmen, die da verfasst worden sind, um mit einer gebündelten Kraft ein Stück weit in den einen Meinungswandel auch hervorzurufen. Punkt 1, Punkt 2 reichen immer noch nicht aus, um einen Reformvorschlag wirklich zur Wirkung zu bringen, so zumindest unsere These. Deswegen koppeln wir gerade, und das ist Kern unserer aktuellen Arbeit, die inhaltliche Ebene ran. Das heißt, zwischen den ganzen Optionen müssen Inhalte erstellt werden, Gesetzesvorschläge, Handlungsleitfäden, die tatsächlich akzeptiert werden. Und das steht auch als Kernfrage bei uns gerade in der momentanen Arbeit im Mittelpunkt. Wie gelingt es uns eigentlich, so einen akzeptierten Vorschlag zur Einführung von OER in Deutschland zu liefern? Und genau zu diesem letzten Themenfeld, was gerade in einem großen bundesweit angelegten Projekt stattfindet, Mapping OER, ihr seht es hier oben, wird Elli sprechen zu den ja auch Veränderungen innerhalb der bildungspolitischen Arbeit, die gleichzeitig auch eine netzpolitische Arbeit ist aus unserer Perspektive. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, euch heute dann aus einem Projekt berichten zu dürfen, das einfach jetzt gerade läuft und jetzt gerade passiert. Das Projekt läuft noch bis Ende Februar 2016. Insofern auch nochmal hier eine Einladung, sich daran zu beteiligen. Mapping OER, so der Titel des Projekts, ist ein Projekt, Nils hat es gerade eben schon angesprochen, es geht um Akzeptanz einer sehr heterogenen Gruppe von Akteuren. Das zeigt, glaube ich, auch schon sehr gut, was Punkte sind, die wir uns vorab, zwei Fragen, die wir uns gestellt haben, die wir möglichst hoch anhängen möchten in dem Projekt. Das ist zum einen mal der Blick auf die Stakeholder, wer sind denn diese Akteure, die man beteiligen muss, und zum zweiten, wie können wir denn die Ergebnisse, die wir dann in mühsamer Arbeit erarbeiten, nachher auch so transferieren, dass sie die Leute erreichen, die sie erreichen sollen. Ich gehe kurz auf die Zielstellung des Projekts ein. Ein großes Ziel des Projekts ist ein sogenannter OER-Praxisrahmen. Dabei geht es darum, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen für OER in Deutschland und dabei tatsächlich immer mitzubedenken, wie können diese Handlungsoptionen und die Möglichkeiten, die wir geben, nachher auch so formuliert werden, dass sie auch ankommen. Drei Aspekte sind bei diesem Praxisrahmen zentral. Das ist zum einen sowohl eine inhaltliche als auch eine formale Öffnung und Offenheit, Prozesshaftigkeit. Zum Zweiten die Ausweitung des bisher klassischen Akteursbegriffs, eben nicht nur die üblichen Verdächtigen zu involvieren, die man wahrscheinlich zu OER zu diesem Thema hören wird. Und der Kreis, das kann ich euch sagen, ist nicht so groß. Und als Drittes nochmal es zu versuchen, offene Bildungsformate und einen Dialog zu schaffen zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen. Dazu haben wir uns zwei Vorgehensweisen näher zu Herzen genommen. Auch nochmal im Hinblick auf diese Verknüpfung Politik und Praxis. Ich glaube, viele hier im Raum hätten da noch spannende Geschichten dazu zu erzählen, wie man sowas versucht hat oder gerade versucht an ganz unterschiedlichen Themen. Der erster Ansatz ist es, alle betroffenen Gruppen zu identifizieren und zu adressieren. Das ist schon mal eine ganz schöne Menge Arbeit. Oft in Projekten passiert es ja so, dass man einfach losrennt und dann begegnen einem die Leute dann irgendwie zufällig oder vielleicht teilweise geplant. In unserem Fall haben wir uns dafür auch Zeit gelassen. Wir hatten eine sogenannte Analysephase, in der wir den Ist-Stand sowohl für OER in Deutschland als auch eine Stakeholder-Analyse gemacht haben, um zu gucken, wer sind denn die Leute, um jetzt mal ein praktisches Beispiel zu finden. Stellt euch vor, ihr versucht einen Professoren, eine Berufsschullehrerin und jemanden aus dem Bildungsministerium so zusammenzubringen, dass die nachher Lösungsmöglichkeiten für OER entwickeln und die ja nachher produktiv und so sind, dass sie auch in die Praxis umgesetzt werden können. Das machen wir in Form eines Dialogs, der wird unterschiedlich zusammengesetzt aus Fachbeiträgen, Interviews und Workshops, die an unterschiedlichen Punkten immer wieder Anknüpfungspunkte geben. Der zweite Punkt ist die Zusammenführung unterschiedlicher Wissensstände. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt und Open Innovation klingt immer nach so einem großen Wort, aber letzten Endes trifft es das ganz gut, wenn wir uns vorstellen, dass bestimmte Systeme innerhalb ihrer Systeme das Wissen zwar sehr gut strukturiert, wenn man aber nun versucht, diese unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen, muss man eben Anknüpfungspunkte bieten, wie diese Systeme sich zum einen füreinander öffnen können und zum anderen aber auch miteinander in Dialog treten können. Beispiel hier ist dann die OER-Praktiker, sagen wir, ein Lehrer, der schon OER erstellt, gemeinsam vielleicht auch in einen Dialog zu bringen für einen Lehrer, der genau das noch nicht tut. Warum tut er das nicht? Das sind ganz wichtige Stimmen, die in so einem Prozess mitgehört werden sollten. Letzten Endes geht es dann in der Arbeit, die wir hier tun, um Sensibilisierung auf allen Seiten. Ich kann als Projektleiterin sagen, das ist eine Herausforderung, die es Spaß macht, sie anzunehmen. Und wenn wir dann nochmal gucken, wie wir das machen, sind wir bei den Inhalten, über die wir sprechen. Das heißt, wir sprechen über 4 verschiedene Themen. Wir haben jetzt nicht versucht, das ganze OER-Bild von Deutschland abzuskizzieren, sondern haben uns wirklich bemüht, 4 Punkte herauszukristallisieren. 4 Punkte, die kristallisiert wurden daran, was passierte in der Debatte bisher. Was sind genau die Punkte, die angegangen werden müssen? Und ich glaube, vielen hier im Raum wird zumindest der letzte Punkt auch vertraut sein. Das ist etwas, worauf man immer wieder stößt. Was heißt denn nachher Lizenzierung und Rechtssicherheit und das nochmal besonders im Bildungsbereich? Die anderen 3 Themen, Qualitätssicherung ist auch ein sehr spannendes Thema. Da geht es natürlich sehr stark um das, was ich vorhin schon sagte, um die Veränderung der Bildungsressourcen und darum, wie dann die Qualität dieser Ressourcen dann sichergestellt werden kann. Der Punkt Qualifizierungsmodelle ist natürlich ein ganz wichtiger, wenn man versucht, das an die Breite zu tragen, um sich auch zu überlegen, wie kriegt man jetzt eine große Masse von Menschen dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und am Ende das Thema Geschäftsmodelle natürlich immer wieder ein Thema, wenn man auch Innovationen ermöglichen möchte. Ja, ich würde sagen, danke, wenn ihr Fragen habt. Nils und ich sind noch ein bisschen da und danke.
Vielen Dank. Schön.
Ein Applaus an euch und ihr seid ja auch noch den restlichen Tag bei uns. Und wer Fragen an euch hat, kann euch die stellen oder kann auch später in den Workshop kommen und da hands-on.
Genau. Im Workshop sind wir leider nicht, aber wir sind über Twitter, E-Mail und sonst wie erreichbar oder heute noch hier.
Okay, super. Dankeschön.
Vielen Dank.